Also Sie haben gleich eine ganze Serie von Artikeln ausgesucht, also eine Artikelserie von Karl-Heinz Bohrer, 1984, 85, glaube ich, in der er mit dem Zustand der deutschen Politik oder der Politiker vielleicht eher noch abrechnet. Also wir fragen immer, warum haben Sie das ausgewählt? Ich würde das noch ergänzen um die Frage, glauben Sie, dass das rein historisch interessant ist oder heute noch Relevanz besitzt, diese Abrechnung?
Also das Erste kann ich autobiografisch beantworten. Mich haben diese Texte nicht nachträglich, sondern sofort erreicht. In meiner damaligen Welt als Student, ich habe in Bielefeld studiert, also ich kannte auch den Verfasser von ferne als Lehrer. Und nicht nur ich, sondern auch viele meiner Kommilitonen und lesenden Freunde waren von diesem Text aufgewühlt, erschüttert, begeistert, wütend, ärgerlich. Das heißt, wir haben sehr ausführlich darüber diskutiert. Und diese Texte haben sich mir nicht nur deshalb sehr eingeprägt, sondern auch, weil ich viele Beobachtungen sehr treffend fand und auch noch sehr treffend finde. Und das geht zur zweiten Frage. Natürlich hat sich seither sehr viel verändert. Also der Hintergrund dieser Texte ist ja ein Monitum, ist eine Verlustanzeige, nämlich die Feststellung, dass politisches Agieren, politisches Sprechen sich von ästhetischen Formen entfernt habe, um es jetzt mal sehr allgemein zu fassen. Und ich glaube, man kann feststellen, dass sich da einiges getan hat, übrigens auch schon in dieser Zeit, unmittelbar danach. Die große Rede von Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 war ja ungefähr ein Jahr nach diesen Bohrerschen Texten und hat ja den Versuch gemacht, eine Form öffentlichen Sprechens zu verbessern und ist in dieser Weise auch sehr anerkannt worden. Also das Defizit ist in gewisser Weise von der Politik selber aufgegriffen worden und das zeigt auch, wie sehr diese Texte gewirkt haben, denn die sind ja nicht nur bei uns Studenten diskutiert worden, sondern die sind nach meiner Erinnerung in der ganzen deutschen Publizistik diskutiert worden. Auch sehr kritisch natürlich. Denn auch die Journalisten waren ja angegriffen. Es war ja nicht nur die politische Klasse angegriffen, in einer Weise, die wir vielleicht gleich noch besprechen, sondern es war auch der Medienbetrieb als Teil dieses Systems angesprochen, das die Resonanz für diese ästhetischen Mängel dargestellt hat.
Wenn ich mich an die Zeit, das ist ja zweites Kabinett Kohl, zurückerinnere, ist Kritik und scharfe Kritik am Milieu, ja, nichts Neues, im Gegenteil. Also das ist schon das erste Kabinett, das begann mit einer Welle von Abneigung seitens des deutschen Kabaretts. Es gab die große Welle der Birne-Karikaturen etc. Also man hatte in einem eher intellektuellen oder auch musischen Milieu den Eindruck, also es ist erregte Ablehnung. Wie kommt es, dass 4 Jahre nachdem diese große Erregungswelle über die Bundesrepublik geschwappt ist, mit diesen Texten noch einmal so ein Impuls ausgelöst werden kann? Also was unterscheidet die von der Kritik der Jahre zuvor?
Es war ja nicht 4 Jahre, es waren ja 2 Jahre. Also die erste Regierung Kohl, die ja sehr kurz dauerte, begann mit diesem konstruktiven Misstrauensvotum im Herbst 1982, dem Wechsel der FDP, dem Sturz von Helmut Schmidt. Und das erklärt auch schon einiges an diesem Unbehagen, denn mit Helmut Schmidt trat zum Beispiel ein glänzender Redner ab, der am Schluss nochmal richtig brilliert hatte bei diesen abschließenden Reden, diesen großen Redeschlachten, wo es ja auch um die Frage ging, ist das legitim? Entspricht das dem Wählerwillen? Soll man nicht sofort wählen? Das waren ja auch wichtige demokratische Auseinandersetzungen, die uns alle sehr bewegt haben. Und in diesem Zusammenhang fiel der Kontrast zu Kohl als einem mittelmäßigen Redner, als einem Redner, der sich verhaspelte, der gerne Worte wiederholte. Also berühmt dieser Satz: In dieser historischen Stunde fühlen wir, dass dies eine historische Stunde ist. Haben wir alle drüber gelacht. Und besonders auf, und dann kam es zu diesen kabarettistischen Kritiken, die nie abgeflaut sind. Also Titanic und alle Formate, die es in diesem Genre damals auch schon gab, haben das immer weiter gespielt. Birne Helene, Birne Helmut gab es sogar in irgendwelchen Kneipen damals. Nur Bohrer war eben doch was anderes. Bohrer hat das Ganze erstens in ein System gebracht, Bohrer hat zweitens die gesamte politische Landschaft einbezogen. Das, was am meisten provoziert hat, war der dritte dieser drei Artikel, nämlich der gegen die Grünen. Denn gegen Kohl fühlte man sich auf der sicheren Seite, jedenfalls in diesem studentisch-linksliberalen Milieu. Genscher, Genscherismus war auch nicht so beliebt. Genscher war ja noch nicht so verachtet, wie die FDP heute verachtet ist. Das begann im Grunde mit den bohrerschen Texten. Der Wechsel war kritisch gesehen worden und natürlich hat die Parteispendenaffäre mit Lambsdorff eine große Rolle gespielt. Aber es war noch nicht dieser verwendete Antiliberalismus, den wir heute haben. Die Grünen waren beliebt, die waren das Neue. Die hatten diesen Hintergrund auch der, nicht nur der Umweltbewegung, sondern damals ganz wichtig der Friedensbewegung. Das war ja auch die Zeit, wo der NATO-Doppelbeschluss umgesetzt werden musste, den die SPD nicht mehr mittrug, obwohl Helmut Schmidt ihn angestoßen hatte. Das sind so politische Wirrungen, die man heute vielleicht gar nicht mehr so in Erinnerung hat. Der Doppelbeschluss beinhaltete, die NATO stationiert Mittelstreckenraketen als Antwort auf sowjetische Mittelstreckenraketen mit dem Angebot, diese sofort wieder abzubauen oder gar nicht erst aufzubauen, wenn die Sowjetunion bereit ist, ihre Mittelstreckenraketen zurückzuziehen. Das war also dieser Doppelbeschluss. Und dieser Doppelbeschluss löste eine enorme und in der Bundesrepublik bis dahin auch beispiellose, also selbst die Atomproteste übertreffende und auch später nie mehr erreichte Protestwelle einer Friedensbewegung aus. Übrigens mit dem interessanten Effekt, dass gleichzeitig in der DDR auch eine spiegelbildliche entstand, was darauf zurückzuführen war, dass die Bundesrepublik der Schauplatz dieser Mittelstreckenraketenkriegsführung geworden wäre und ausgelöscht worden wäre. Das erwähne ich, weil das bei Bohrer auch eine Rolle spielt. Und das führte zu einem, zu einer moralischen Mobilisierung, die nicht nur das kirchliche und das linksliberal-sozialdemokratische Milieu erfasste, sondern natürlich auch die Universitäten und ganz große Teile der sogenannten deutschen Intelligenz. Also es gibt das berühmte Bild von Barbara Klemm in Mutlangen, wo sie alle sitzen. Walter Jens, Inge Jens, Heinrich Böll, Hartmut von Hentig. Also man könnte da ein Gruppenporträt machen, man könnte im Grunde eine kunsthistorische Analyse dieses Fotos machen, das eine der Ikonen der späten Bundesrepublik wurde. Und Bohrers Text ist im Grunde ein Anwurf gegen diese ganze Gruppe, die da sitzt im Abendschimmer oder im Fernsehlicht, im Blitzlicht von Barbara Klemm. Und das war dann doch ziemlich kontraintuitiv erst einmal. Und das hat schockiert und zu enormen Kontroversen geführt, also gerade in Bielefeld. Die Universität Bielefeld kommt bei Bohrer ja auch vor, ohne Namen, aber unverkennbar. Und mir hat das extrem eingeleuchtet. Ich war im Jahr davor, also am Beginn dieses Prozesses der Friedensbewegung und auch während des Regierungswechsels als Student in Italien gewesen, wo es auch eine Friedensbewegung gab, die ich auch gut kannte, weil mein bester Freund da mitgewirkt hat. Und der Unterschied war nur, in Italien hat das alles ohne diesen Mobilisierungs- und Gruppeneffekt stattgefunden. Das war improvisiert, individualistisch, chaotisch, disruptiv, wie das in Italien halt so ist. Zum Beispiel ein Kontrast, es gab diese berühmte Menschenkette Stuttgart-Ulm, eine Menschenkette auf der Autobahn mit Hunderttausenden, die sich Glockenschlag 12 Uhr die Hand gegeben haben. Diese Menschenkette war so überfüllt, dass sie in einer Schlangenlinie über diese Autobahn ging und die Menschen sich also zu 100.000 an Händen hielten und die, die dabei waren, einem dann auch mit leuchtenden Augen erzählten, wie der Strom, ja der Stromschlag der Gemeinschaft sie durchzuckt habe, als um 12 Uhr sie sich alle an den Händen gefasst haben. Und da haben natürlich Zeitgenossen des Faschismus, unter anderem meine Eltern, die haben das Grauen bekommen. Also meine Eltern haben sofort gesagt, ja, das haben wir schon mal erlebt, diese Gemeinschaftsgefühle. Und in Italien gab es auch den Versuch, eine Menschenkette zu bilden, eine viel kürzere, nämlich zwischen Comiso und Catania, zwei Städte in Sizilien, wo Mittelstreckenraketen stationiert werden sollten und auch stationiert wurden. Und diese Menschenkette ist nicht zustande gekommen. Die Landkarten stimmten nicht, die Leute sind an die falschen Sammelpunkte gekommen, es waren überhaupt nicht genügend da. Kurzum, da standen dann irgendwo in der sizilianischen Landschaft ein paar verstreute Pazifisti herum Und es war kein Gemeinschaftsgefühl. Und das hatte ich eben miterlebt. Und dann hat mir das so anschaulich gezeigt, ja, was dann doch der Unterschied ist. Ja, gut und schön, Friedensbewegung, man konnte da auch diskutieren, was ist vernünftig in diesem Moment. In Deutschland konnte man da gar nicht mehr diskutieren, was vernünftig ist in diesem Moment. Aber es hat jedenfalls nicht diesen kollektiv formierenden Effekt, wie es den in Deutschland hatte. Und vor diesem Hintergrund hat mir damals der Bohrersche Text Nummer 3 in besonderer Weise aus dem Herzen gesprochen. Also ich war Student, ich war genau 25, als das herauskam, von Frühjahr bis Herbst 1984 meines Wissens oder Anfang 85. Und ich war nicht für Kohl, ich hatte nach meiner Erinnerung damals zum ersten Mal die Grünen gewählt oder die SPD gewählt, also jedenfalls bestimmt nicht die CDU gewählt. Und dieses Auftreten von Kohl hat mir auch nicht behagt, auch vor allem noch viel schlimmer als die Pershing-Frage, bei der ich selber ganz unsicher war, fand ich eigentlich diesen Anspruch geistig-moralische Wende von einer Bundesregierung. Also die Idee, eine geschäftsführende Bundesregierung habe das Recht und den Anspruch, sie könne irgendwie geistig-intellektuell in diesem Lande was verändern und könne da eine Richtung vorgeben, die kam mir absolut abwegig vor und auch allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Auch übrigens im Kontrast zu dem, was Bohrer auch erwähnt, zu dem preußischen Understatement von Helmut Schmidt, der sich als den leitenden Angestellten der Bundesrepublik bezeichnet hatte. Nun kritisiert Bohrer ja auch die Angestelltenmentalität der Neuen, sagt aber, Helmut Schmidt verwendet das als Zitat einer preußischen Haltung. Also das ist natürlich der erste Diener des Staates von Friedrich dem Großen, le premier serviteur de l'État. Und das ist dann modernisiert, der leitende Angestellte. Das ist ja fast eine wörtliche Übersetzung. Während Bohrer bei Kohl und der CDU den Angestellten in eine ganz andere Zusammenhänge rückt, nämlich der Funktionär, der mit seinem Sessel verwächst, der nicht imstande ist, von seiner Funktion abzusehen, der gesichtslos ist, der nur persönliche Verfehlungen und Schuld übernehmen kann, der nicht imstande ist, eine Rolle zu übernehmen, also als Politiker dann eben zum Beispiel auch zurückzutreten, wenn er selber von einer Verfehlung innerhalb seines Amtes gar nichts gewusst hat, dass er einfach, wie man ja immer noch sagt, Verantwortung übernimmt. Dann sagen die Leute, ja, ich habe nichts gewusst und man hat mich nicht informiert und mich trifft keine persönliche Schuld oder den Betreffenden betrifft keine persönliche Schuld, lasst uns ihm noch eine Chance geben. Und das ist ja eines der Impulse von Bohrer, im Grunde folgend einem Autor, den er nicht erwähnt, den er vielleicht damals gar nicht gekannt hat, nämlich Plessner, nicht? Grenzen der Gemeinschaft. Also die Anforderung von Plessner eben nicht soziale Unmittelbarkeit im öffentlichen Zusammenhang zu üben, sondern als Persona, Maske, eine Rolle zu übernehmen, eine, wie Bohrer es nennt, symbolische Figur mit symbolischem Handeln zu übernehmen. Und das war natürlich ein Anspruch, der relativ ungewöhnlich war in dieser Zeit. Also wir waren konfrontiert mit Hochschullehrern, die eben gar nicht die Rolle des Professors und des Ordinarius ausübten, sondern, also zum Beispiel in Konstanz, wo ich angefangen hatte, im Holzhackerhemd auftraten und uns duzten. Und dieses Geduze, das ja vielleicht eine Kopie aus angelsächsisch-amerikanischem Verhältnis war, hat mir missfallen, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist ideologisch, denn es verhüllt Machtverhältnisse, die trotzdem weiter bestehen. Der Professor, der einen duzt, ist ja trotzdem der, der die Prüfungen abnimmt, der über Stipendien mitentscheidet, der einen fördert oder eben auch nicht fördert oder links liegen lässt. Und das kann kein Duzen in dieser Welt vermeiden, nicht? Das ist eben so. Und deshalb fand ich immer die älteren Professoren, die mich als Kollegen und als Erwachsenen behandelt haben und also mit sie angeredet haben, also zum Beispiel Manfred Fuhrmann oder Koselleck oder Borst, wesentlich angenehmer. Ich fand mich selber respektvoller behandelt, ich fand es der Situation angemessener, aber es gab die Duzer. Und es gab natürlich auch, ich erinnere mich an eine Altgermanistin, die ist mit der von Bohrer erwähnten Latzhose aufgetreten, und zwar in einer unangenehmen Farbe, nicht? Und ich war Zivildienstleistender, ich war Kriegsdienstverweigerer, ich war früher Anhänger der Grünen, aber das hat mir nicht gefallen. Und zwar aus dunkel geahnten, aber doch denselben Motiven, die Bohrer in diesen Texten anführt.
Das war ja sicher auch, Bohrer war noch nicht lange Herausgeber des Merkur zu dem Zeitpunkt, war sicher auch sein Versuch, sein geglückter Versuch, den Merkur politisch zu positionieren. Also auf eine exzentrische Art, also ich glaube sehr bewusst, natürlich auch seinen Überzeugungen entsprechend. Man kann an die Texte ja schon die Rückfrage stellen, welches Gegenbild des Politischen hat er eigentlich? Oder verfehlt er nicht sowieso in gewisser Weise das Wesen des Politischen mit seinen Vorwürfen, die ja, wie er auch immer selber sagen würde, letztlich aus einem ästhetischen Impuls kommen, den er halt politisch zu fassen versucht. Aber was ist eigentlich das Politikverständnis, dass man daraus positiv rekonstruieren könnte?
Ja, also diese Einwände hatten wir damals natürlich auch. Alle hatten im Ohr diese Angriffe von Benjamin auf die Ästhetisierung des Politischen im Faschismus. Das konnte man damals praktisch herbeten. Und vor diesem Hintergrund wirkte das natürlich doppelt provozierend. Und zunächst mal, was will Bohrer? Das sagt er ganz offen und das sagt er ja mit provozierender Deutlichkeit auch, dass ihm eine symbolische Form vorschwebt, die einen Klassencharakter hat. Er spricht ja von einer erzogenen Klasse. Der Feind ist das Kleinbürgertum, ist also eine bestimmte Soziologie der Bundesrepublik. Auch das war extrem provozierend. Also die Bundesrepublik war ja noch voll in ihrer egalitären späten Gründungsphase. Wir hatten gerade den RAF-Terrorismus hinter uns gelassen. Das muss man dann vielleicht auch als historischer Hintergrund erwähnen, diese Betroffenheits- und Pathoskultur des ja irgendwie utopisch grundierten RAF-Terrorismus. Und Bohrer kam erstens von einer bürgerlichen Sicht der Dinge, einem emphatischen Begriff von Bürgertum, ja geradezu von Aristokratie oder meinetwegen von Gentry, hat das auch soziologisch verortet. Der Name Bourdieu geistert durch diese Texte. Aber er kam eben auch aus Westeuropa. In einem vorangehenden Text über die Ästhetik des Staates inszeniert er ja die Anreise aus Paris in ein entvölkertes Land. Und dieses entvölkerte Land, das kann man sich ja so als Land nach einem Neutronenbombenschlag vorstellen. Das zitiert also diese ganzen Ängste und Atombesorgnisse, die eben damals die Friedensbewegung kodiert haben. Und diese westeuropäischen Nationen, die hatten eben noch Führungsschichten, die hatten Rituale, die hatten Symbole, die hatten anständige Flaggen, in Deutschland diese Kirchentagsflaggen, die alle gelb sind oder diese lustigen Atomkraft-Nein-Danke-Smileys da hatten. Das hebt er ja ab gegen die trikoloren Farben, also blau, weiß, rot der westeuropäischen Nationen. Also Bohrer sagt ja gelegentlich, er kann nur Trikoloren ernst nehmen, weil die aus der Revolution kommen. Deutschland, das Land ohne Revolution, das Konsensland, das Land ohne große Stadt, ohne Urbanität, damals ja auch ohne vorzeigbare Hauptstadt, das war ja die Bonner Republik, mit einer Führungsschicht, die diskreditiert worden war, die abgeräumt war.
Insofern natürlich konsequent, dass in den 90er Jahren der Sitz des Merkur nach Berlin verlegt wurde, genau. Von München.
Ja, genau. Das war eigentlich unvermeidbar, würde ich sagen. Und darauf haben mich damals alle gewartet. Aber das ist natürlich hoch anfechtbar. Das ist ein Verständnis von Politik, das auf erfahrene Eliten setzt, das auf aristokratische Formen setzt, das in gewisser Weise auch literarische Traditionen voraussetzt. Das wissen wir nun als Bohrer-Leser noch etwas deutlicher, als wir es damals schon gesehen haben. Also Bohrer zitierte dann zu späteren Anlässen ja gern die großen Gebete von Heinrich V. vor der Schlacht von Azincourt und meinte damit George Bush Senior vor dem Irakkrieg. Und das ist natürlich hoch anfechtbar. Ich muss nun dazu sagen, dass nicht nur mir, sondern auch meinen damaligen Gesprächspartnern, zu denen auch einige spätere Merkur-Autoren zählten, die eben auch bei Bora studiert haben, uns viele der im engeren Sinn politischen Implikationen überhaupt nicht geheuer waren. Ich glaube, man konnte diese Texte als satirische Beschreibungen auch schätzen und geradezu genießen und darüber lachen, ohne sich politische Haltungen eigen zu machen. Und noch ein wichtiges Aside in diesem Zusammenhang ist, dass er ja eine ganz klare Unterscheidung macht bei der Analyse der Grünen zwischen dem predigerhaften, kirchentagshaften Flügel und Figuren wie Otto Schily und Joschka Fischer, die eben richtige parlamentarische Kämpfer sind. Das heißt, das Parlament als Arena der Rhetorik, der zugespitzten Auseinandersetzung, auch des aufgekündigten Konsenses, das war natürlich nach Boras Herz. Also das ist schon eine Form von Politik oder eine Form des Politischen, wenn man diesen schwierigen Begriff verwenden will, der auf Repräsentation setzt. Repräsentation in der ganzen Breite dieses Wortes, also der repräsentativen Demokratie, der einer repräsentativen politischen Klasse und einer repräsentativen Darstellung in symbolischen Formen. Und das ist vielleicht in gewisser Weise die Antwort auf Ihre Frage.
Wie zeitgemäß das ist, habe ich mich gefragt bei der Lektüre. Mir hat der dritte Teil auch ich habe die Texte damals nicht gelesen. Ich kenne sie aus den 90er Jahren. Mich hat der dritte am meisten überzeugt, weil ich das Milieu noch sehr gut kenne. Glauben Sie, dass man mit dieser Trias von triadischen Typologie, die er da entwirft, heutige politische Verhältnisse noch trifft, oder ist das nur aus der Situation der Zeit verstehbar?
Schwierige Frage. Also ich würde sagen, teils, teils. Er markiert ja selber den historischen Moment durch dieses Motiv der weißen Jahrgänge, also der ersten Jahrgänge in der Politik der Bundesrepublik, die selber nicht mehr aktiv schuldhaft an den Verbrechen des Nationalsozialismus beteiligt sein konnten, weil sie einfach zu jung dafür waren und die also auch nie im Krieg waren. Helmut Schmidt war ja noch im Krieg gewesen und hat darüber auch öfters gesprochen. Und Helmut Kohl war ja nicht einmal mehr Flakhelfer-Generation, also wie zum Beispiel Enzensberger und diese ganze Alterskohorte, sondern noch mal 10 Jahre jünger. Das heißt, Kohl hat nicht nur den Zweiten Weltkrieg nicht mehr aktiv mitgemacht, er hat ihn natürlich erfahren und erlebt, sondern er war auch kein Wehrpflichtiger je gewesen. Also gehörte auch in die Zeit, wo man noch nicht in die Bundeswehr gehen musste. Das nannte man damals die weißen Jahrgänge. Und Kohl hat in einer Weise, die ihm damals, glaube ich, zu Unrecht angekreidet wurde, von der Gnade der späten Geburt gesprochen, wollte damit eigentlich eine Bescheidenheitsgeste vollbringen und sagen, ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten hätte, ich hatte gar nicht die Gelegenheit zu sündigen. Das war eigentlich der Sinn dieses Satzes. Und der ist ihm eigentlich im Munde umgedreht worden. Das war auch damals schon relativ schnell erkennbar, dass das war eine Rede meines Wissens in Israel oder eine Äußerung auf einer Pressekonferenz in Israel, das weiß ich nicht mehr, wo er sich eigentlich zurückgenommen hat und gesagt hat, ich kann nur Verantwortung abstrakt übernehmen, aber ich kann nicht Abbitte leisten.
Und damit ja genau die Geste, ja. die aus borischer Sicht notwendig wäre.
Ja, genau.
Also
genau.
Diese Verantwortung eben nicht nur im persönlichen Bereich.
Genau, eben, sondern eben auch über. Im Grunde dann schon so etwas wie die Fortsetzung des Warschauer Kniefalls, den Bora ja als positives Beispiel erwähnt. Denn auch der kam ja von Willy Brandt, von einem, der als Immigrant und damaliger Kommunist ja eindeutig selber persönlich unschuldig war und der trotzdem für sein Land da auf die Knie gesunken ist. Und insofern war die Kohlsche Äußerung, die sicher vorab überlegt gewesen ist, eine Fortsetzung dieser Art. Und das war wie bei dieser misslungenen Jenninger-Rede im Bundestag, deren schriftlicher Wortlaut ja völlig unanfechtbar ist, einfach eine Frage auch der Performance. Ja. Und zurück zu Ihrer Frage, wie das heute zu verstehen ist. Wir sind natürlich jetzt heute fast 40 Jahre weiter. Und das heißt, die heute so alt sind, wie ich es damals war, als ich es gelesen habe, die sind Anfang der 90er Jahre auf die Welt gekommen oder Mitte der 90er Jahre auf die Welt gekommen. Das heißt, nach dem Mauerfall, die waren 6-7 Jahre beim 11. September. Das muss man sich immer klar machen. Und für die stellt sich natürlich dieses Problem in gewisser Weise in verschärfter Form. Jedoch, wenn man sich das Agieren von Frau Merkel anschaut, also zum Beispiel, dass sie wichtige Entscheidungen in ihrer Flüchtlingspolitik nicht im Parlament diskutiert hat, sondern bei Anne Will unter die Leute gebracht hat, oder in Nebenbemerkungen auf Bundespressekonferenzen, die fast zufällig gefallen sind, also diese Dinge wie, wenn ich nicht mehr ein freundliches Gesicht zeigen kann, dann ist das nicht mehr mein Land. Das war ja die Antwort auf eine Journalistenfrage. Auch, dass wir schaffen das, das mag sie sich alles vorher überlegt haben, aber das kommt wie beiläufig daher. Und auch diese, ja, dieses Runterleiernde von ihr, wenn sie mal eine Rede hält, also sie kann ja einfach nicht reden, das ist einerseits eine persönliche Schwäche, die in der Demokratie nichts Nebensächliches ist, aber die natürlich auch etwas Systemisches hat, wenn man auf den Kontext der Kanäle achtet, in denen das passiert. Also der Talkshows, der Star-Moderatorinnen, die dann mit den Spitzenpolitikern auf Augenhöhe, wie man sagt, reden. Das sind ja Formate, die es in der Kohlzeit noch gar nicht gab. Oder Social Media, wo dann auch die Bundesregierung natürlich Facebook-Kanäle, YouTube-Kanäle bespielt und also praktisch dem Einzelnen dann entgegenkommt vor seinem Telefon oder seinem iPad. Und also die Bedingungen für symbolisches Handeln sich sehr stark verändert haben, mit der Folge, dass man sich ja tatsächlich fragen muss, was ist die Rolle des Parlaments in dieser neuen Kommunikationswelt, bis hin jetzt zu diesen aktuellen Problemen, die wir sehen bei der Regierungsbildung, dass sagen die Anforderungen, eine Regierung zu bilden, ja, bei manchen wie so eine Art Bitte um, versteht euch mal und es muss doch möglich sein, da einen Kompromiss zu finden, geht. Also ja. Da hat sich sehr viel erhalten von dieser bohrerschen, perhorisierten Unmittelbarkeit. Also das ist nach wie vor ein Text, an dem man lernen kann, würde ich sagen, den man sich nie zu eigen machen musste und aus meiner Sicht auch gar nicht hätte zu eigen machen sollen. Und das ist ja das Schöne auch bei Bohrer immer gewesen, dass man ihm in diesen Fragen ja auch ironisch kommen konnte. Also ich habe Bohrer dann kurz danach auch als Hochschullehrer erlebt. Ich war in Seminaren mit prickelnden Titeln wie Das Böse oder Das Epigonale. Und wie alle ambitionierten Studenten damals bin ich dann natürlich auch frech aufgetreten und habe dann auch in den Diskussionen während und danach da auch die Stichworte aufgebracht. Nicht? Aber das gehörte zum Spiel, das Bohrer ja wollte. Nicht? Bohrer wollte ja die freie Äußerung, wollte ja das Unverschwiemelte und hat den servilen Schüler nicht gemocht.
Ich glaube, das.
Vielen Dank.
Vielen Dank.